der Wohlstandsbildner Neujahrs-Podcast. Auch 2026 wieder mit kritischer, aber immer zuversichtlicher Wohlstandsbildung. Ja, allen, die das letzte Jahr gerade politisch und wirtschaftlich nicht so toll fanden, bringe ich gleich eine sehr zuversichtliche Botschaft als Neujahrsgeschenk mit, nämlich, so oder so, es geht aufwärts. Warum ich davon überzeugt bin? Weil ich an Zyklen glaube. Denn alles auf diesem Planeten Erde ist Zyklen unterworfen. Auf individueller Ebene, aber auch auf kollektiver Ebene. Und um Letztere geht es heute. Jahrtausende alten Wissenskulturen und Überlieferungen war das zyklische Prinzip unseres Daseins ja immer selbstverständlich, ja, wie den Upanishaden, dem Tao Te Ching, den Yoga-Sutras und den vedischen Schriften, aus denen auch die ayurvedische Heilkunde entstanden ist, dem Gilgamesch-Epos, der Kabbala, der pythagoreischen Philosophie, dem Maya-Kalender und der Hermetik aus Ägypten. Ja, und einige davon arbeiten auf faszinierende Weise mit Numerologie und Zahlensymbolik. Denn mit ihnen kann Kompliziertes ganz einfach dargestellt werden. Und das tun wir heute auch hier. Womit wir beim Neunerzyklus wären, weil ich ihn auch gelegentlich im Präsenzseminar der Investorenausbildung vorstelle. Denn nicht nur für Investoren hält er wertvolle Richtlinien und Entscheidungshilfen bereit. In diesem Neunerzyklus war das letzte Jahr, 2025, ein Neunerjahr. Die Quersumme der Jahreszahl 2025 ergibt 9. Die 9 im Zyklus steht für Winter, die Zeit mit der geringsten Energiedichte. Da war wahrlich nicht die Zeit für Expansion, Neugründungen oder Reform. Im Winter zieht sich doch alles zurück, schaut mehr nach innen, ruht aus und ordnet. Unsere Welt aber, wie wir sie uns als Gesellschaft prägen, die will keinen Winter. Und deshalb tut sie auch so, als gäbe es keinen. Also immer weiter wachsen, gewinnen, Gas geben, vorankommen, Spaß haben, Erfolg haben. Doch gegen eine natürliche Ordnung anzugehen, kostet viel Kraft oder gelingt von vornherein nicht. Daher hat es mich auch nicht gewundert, dass die Regierung kein energieintensives Projekt voranbringen konnte. Wirtschaftlich beobachten wir seit Jahren, wie die Energie immer mehr schwindet. Und jetzt im tiefsten Winter ist eben vieles wie eingefroren. Zum Beispiel der Handel großer Infrastruktur- und Entwicklungsimmobilienprojekte. Das trifft uns als Wohlstandsbilder natürlich. Die letzten 4 Jahre wurden kontinuierlich schwieriger. Zurückgehende Nettoinventarwerte, immer weniger Transaktionen. Dabei war es vielleicht einfach nur das, was man Herbst und Winter nennt. Und was macht ein Portfoliomanager am besten in so einer Zeit? Für genug Holz, also Liquidität. Am Kamin sorgen und die Füße stillhalten, bevor er vor lauter Schnee und Eis nicht weiß, wo er gefahrlos auftreten kann. Klar, die Kriege und die eisige Zollpolitik haben das Ganze nochmals verschärft, haben diesen Winter im Nonnerjahr nur noch kälter gemacht. Völlig entkoppelt, ganz im Gegensatz dazu, zeigen sich die Börsen, getrieben von einer ja geradezu pathologischen Hitze, die von KI und Rüstungstiteln erzeugt wird. Nvidia und Co. werfen mit Milliarden um sich. Um das Problem, dass noch keinerlei solide Geschäftsmodelle diese Summen rechtfertigen, kümmern sie sich halt später. Ob das gesund ist, fragen sich auch Ökonomen, die nichts von diesen zyklischen Grundordnungen verstehen. Was die Speerspitze der Börsen da gerade treibt, an mich erinnert das an Menschen mit Gehirnentzündung, bei der die Temperaturregulation gestört ist und sich die Leute deshalb bei minus 20 Grad die Kleider vom Leib reißen. Die Wiedereinsetzung Trumps als Präsident hat die Welt dann vollends aus der Bahn geworfen und das auf brachiale Weise, weil von den USA aus alles so unerbittlich schnell, chaotisch und so rücksichtslos durchgepeitscht wurde. Ja, da ist dann auch die letzte menschliche Wärme verloren gegangen. Alles wurde nur noch zum Geschäft, nur die eigenen Interessen zählen, Freunde, Verbündete, Vertrauen, Loyalität, das gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Geschäftspartner und die auch nur so lange, bis man mit anderen Geschäftspartnern bessere Geschäfte machen kann. Also machen wir uns nichts vor, da fegt gerade ein eisiger Wind durch die Weltwirtschaft. Überall besteht die Gefahr akuter Erfrierungen. Deshalb war 2025 auch nicht die Zeit, um Neues zu produzieren. Es war die Zeit, um Vorhandenes neu zu sortieren. Das globale Spielfeld, das wurde neu vermessen. Da wurden Grenzen neu gezogen. Und dabei geht es immer mehr um die Aufteilung der Ressourcen zwischen zwei Machtblöcken, zwischen China und den USA. Entweder kleinere Länder kooperieren mit China oder mit den USA. Beides gleichzeitig zu tun, wird in den kommenden Jahren immer schwieriger. Wir sehen das jetzt schon anhand von Brasilien und Indien, zwei Schwergewichten im Welthandel. Und die haben ja bisher versucht, unparteiisch zu bleiben. Wenn die sich klar zu einer Seite bekennen sollten, wozu Trump sie wahrscheinlich zwingen wird, dann wird sich das Gefüge der Welt nochmals verschieben. Und wo stehen wir als Europäer, als Deutsche, Österreicher oder Schweizer, wenn diese beiden geopolitischen Kontinentalplatten, USA und China, aufeinanderprallen? Wenn sie im Ringen um die globale Herrschaft versuchen, den jeweils anderen zurückzudrängen oder aufzureiben? Europa als ehemalige mächtige Figur im Welthandel spielt da kaum noch eine Rolle. Da ist einfach zu viel Uneinigkeit zwischen den europäischen Ländern, zu gering das Wachstum durch zu wenig Innovationsförderung, zu viel falsche Richtungsentscheidungen zur Unzeit wie den Green Deal oder das Verbrenner aus. Also da wird Europa im Moment weder wirtschaftlich noch politisch wichtig und ernst genug genommen. Das ist die Grundlage für das, was 2026 jedenfalls auf uns zukommt. Was das sein könnte, weiß niemand genau. Aber vielleicht ist der Winter auch nicht die richtige Zeit für Antworten. Vielleicht wäre es besser, Fragen zu stellen, um Szenarien für die Zeit durchzuspielen, wenn es wieder wärmer wird. Ich habe einmal 11 zentrale Fragen mitgebracht. Die Antworten auf diese Fragen werden darüber entscheiden, wie dieses Jahr und die nächsten Jahre aussehen werden. Ich nenne sie die Wie reagieren die Märkte Fragen. Also, wie reagieren die Märkte, falls das KI-Versprechen platzt, weil hunderte Milliarden an Investitionen keinen adäquaten Profit abwerfen? Wie reagieren die Märkte, wenn der Ressourcenhunger von KI an Grenzen stößt, weil Strom und Wasser für die Rechenzentren knapp werden, so wie das Verständnis der Anwohner? Wie reagieren die Märkte, wenn die Schere zwischen ein paar Tech-Giganten in Amerika und China und dem Mittelstand weltweit so weit auseinanderklafft, dass der S&P 500 vielleicht Rekorde feiert, aber die reale Wirtschaft in die Rezession schlittert? Wenn die US-Notenbank ihre Unabhängigkeit verliert, weil Trump einen ergebenen Loyalisten an die Spitze der Federal Reserve setzt? Wie reagieren die Märkte, wenn China den Chipkrieg eskaliert und konkret die Hände nach Taiwan ausstreckt? Wenn autonomes Fahren ohne Sicherheitsfahrer in den USA und China zum Standard wird und ganze Branchen über Nacht verzichtbar werden? Wie reagieren die Märkte, wenn die Schuldenberge der USA das Maß des Erträglichen überschreiten und damit das Vertrauen der Weltmärkte kollabiert? Wie reagieren die Märkte, wenn die Europäische Zentralbank mit der anstehenden Neuwahl ihrer Führungsfigur wieder zum Spielball der Politik wird und wieder die Stabilisierung hochverschuldeter Staaten wichtiger wird als die Stabilisierung unserer Währung? Wie reagieren die Märkte, wenn Trump seinen Grönland-Deal erzwingt und damit den endgültigen Bruch mit Europa? Wie reagieren wir in Deutschland, wenn unser Mittelstand finanziell ausblutet, weil der Staat Milliarden in Waffen, Klima und Soziales pumpt, während Kredite für Unternehmen unbezahlbar werden? Wie reagieren wir in Deutschland, wenn die Blockade überfälliger Reformen nur durch einen Koalitionsbruch durchbrochen werden kann? Ganz gleich, wie die Märkte reagieren. Wir in Deutschland werden kräftig durchgeschüttelt. Die Krisen der Ära Merz werden für uns Bürger so richtig teuer. Denn wenn der Staat zwischen Aufrüstung, Soziallasten und Zinsdienst zerrieben wird, ja, dann holt er sich das Geld dort, wo es noch zu holen ist. Bei uns natürlich, wie immer schon, über Steuern, sonstige Abgaben und durch die schleichende Entwertung unserer Währung. In den großen Medien kann das jetzt gerade jeder nachlesen, meistens unter der Headline wie in Welt Online, neue Gesetze und Abgaben. Deshalb lautet mehr denn je zu Recht seit 5 Jahren meine Daueransage, Vermögensaufbau ist längst kein Luxus mehr, sondern pure Notwendigkeit. Und da muss ich jetzt eine Schippe drauflegen. Privater Vermögensaufbau wird ab jetzt auch zum Akt der wirtschaftlichen Notwehr. Tja, wie passt das nun zusammen, diese dystopische Ansammlung dunkler Szenarien und meine eingangs fröhliche Prophezeiung? So oder so, es geht aufwärts. Ja, jetzt komme ich zurück auf die Numerologie im Neunerzyklus. Die Quersumme von 2025, haben wir gesehen, ist die 9, der Winter. Und hier wird etwas abgeschlossen, ein Zyklus wird vollendet. Das ist die dunkle Zeit, die sich am besten Ruhe verordnet, um für das Kommende vorbereitet zu sein. Und was ist das? Die Quersumme von 2026 ist die 10 und deren Quersumme ist die 1. Die 1 markiert den Übergang in eine neue Zeit. Die 1 steht für Einheit, für die Geschlossenheit eines neuen Beginns. Und sie steht im Zyklus für Energie, die wie im Frühling langsam aufsteigt bis zum Höhepunkt mit der höchsten Energiedichte. Das ist dann das Fünferjahr, in das wir 2030 eintreten. Aber das ist noch kein Grund für zu viel Silvesterparty. Die Öffnung der Energiekanäle nach dem Winter vollzieht sich wie immer in der Natur ganz sachte. Es sind also keine ruckartigen Bewegungen oder Wunder zu erwarten. 2026, 2027 können noch zähe, schwierige Jahre werden. Aber den Energieanstieg, den werden wir spüren, völlig ohne jeden Zweifel. Und mehr Energie heißt mehr Ideen, mehr Handlungsmöglichkeiten. Wenn wir herauskommen aus der Erstarrung des Winters, dann ist auch ein größerer Kurswechsel sogar möglich, mit Reformen, die dann doch angepackt werden in Deutschland, sogar mit dieser SPD. Und dazu passt, was ich für die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner für das jetzige Einserjahr anstrebe. Reden wir also über unsere 2026 Agenda. Zuerst einmal habe ich eine zarte Hoffnung für etwa ein Drittel aller Wohlstandsbildner, die es betrifft, weil sie schon länger dabei sind. Unser einziges Sorgenkind unter den Emittenten hat sich ja ziemlich schlimm verzettelt mit seinen eigentlich genialen Agrikulturwertschöpfungsketten. Und da ist einfach meine Hoffnung, dass auch dieser Emittent etwas vom Energieanstieg des Einserjahres mitnehmen wird. Das könnte sich darin äußern, dass der Mann, um den es zentral geht, die wichtigsten Verwaltungsdinge auf die Reihe bekommt, diverse Liquidationen ohne Verlust durchbekommt und dass er erste gewichtige Meilensteine erreicht, vor allem in unseren großen Firmen, die wir Wohlstandsbildner maßgeblich finanziert haben. Größere Hoffnung bin ich im Hinblick auf das, was die allermeisten Wohlstandsbildner betrifft, Entwicklungsimmobilien in Amerika. Dieser Emittent hat all die letzten Krisenjahre hindurch vorsichtig gewirtschaftet, Liquidität zurückgehalten, Fremdkapital reduziert, den Vermietungsstand erhöht, fast unbemerkt viele 100.000 Square Feet verkauft an neue Mieter. Und deswegen hat er schon in der 2025 Jahreshauptversammlung angedeutet, dass in diesem Jahr einige Exits anstehen und damit Geld fließen wird. Da fließt dann vielleicht sogar viel Geld zurück, das zu einem großen Teil für Neuinvestitionen zur Verfügung stehen könnte. Am besten wiederum in Säule 2, um die Quelle am Sprudeln zu halten, aus der diese Gewinne kommen. Und vielleicht auch in ganz neue Möglichkeiten, die ich gleich ansprechen werde. Was unsere Agrikultur in Asien angeht, die ich vor ein paar Wochen besucht habe, da gibt es jetzt den Wechsel von der Wachstumsphase in die Ertragsphase. Die Bäume der ersten Generation stehen voller Blüten, was eine gute Ernte verspricht. Und spätestens im zweiten Quartal erhoffe ich mir dann auch die Zahlen, um berichten zu können. Wohlstandsbildner sind an dieser Generation der Bäume zwar noch nicht beteiligt, dazu sind unsere Bäume noch zu jung, aber diese erste größere Ernte setzt natürlich eine Benchmark, an der wir alle interessiert sind. Wenn es so gut läuft, wie es sich die letzten Monate verdichtet hat, inspiriert das vielleicht ja auch den einen oder anderen, endlich den Sprung zum Investor zu schaffen, nachdem er sich schon 3 Jahre diese Podcasts hier anhört. Dann wird es auch richtig lebendig für unsere australische Agrikultur. Hier hoffe ich auf den Vollzug der von uns finanzierten Akquisition inklusive deren Inbetriebnahme. Und damit versilbern wir dann ein entscheidendes Stück der Wertschöpfungskette. Dann sind wir auch nicht mehr nur Teil der Produktion, sondern auch der Verarbeitung. Und es kommt ja noch besser. Recht spontan und deshalb überraschend wurde ein zusätzlicher Verarbeitungskomplex erworben, nicht in Australien, sondern 2 Flugstunden davon entfernt, auf einer Insel, auf der exakt die Bäume produziert werden, wie wir es schon seit Jahrzehnten in Australien machen. Und da komme ich zu einem Erlebnismeilenstein der aufregendsten Sorte. Ende Mai soll es eine Inspektionsreise geben nach Australien und natürlich auch auf diese Insel. Vielleicht kann uns der Emittent selbst begleiten, wenigstens für einige Tage. Er versucht da einiges möglich zu machen, für die wie immer erlesene Gruppe Wohlstandsbildner. Ja, und wie bei allen meinen Inspektionsreisen steht diese Reise den Investoren offen, die in dem, was wir da besuchen, auch investiert sind. Aber die Summe spielt keine Rolle. Wer also ein paar Tage mit viel Input, mit guter Organisation, Wärme und Spaß erleben will, der kann rechtzeitig einsteigen und mitfliegen. 9 Tage veranschlagen wir für die eigentliche Inspektionsreise und da noch eigenständig 1 oder 2 Wochen dran zu hängen oder vorher anzureisen, das würde sich ja dann auch anbieten. Eine zweite Inspektionsreise würde mich mit einer kleinen Gruppe fluglustiger Investoren wieder nach Amerika führen, zum besagten Emittenten, der in diesem Jahr mit Ausschüttungen viel vorhat. Ja, ich war erst Ende 2024 dort, aber Amerika und unser Portfolio sind groß. Jetzt würde ich gern die Projekte viel weiter im Süden anschauen. Da ist es auch schön warm und wir könnten mittendrin stehen in werdenden und schon bestehenden Entwicklungsimmobilien der Extraklasse. Genauer Zeitpunkt steht noch aus. In der 2. Jahreshälfte könnte es gut was werden, denke ich, sofern sich der Emittent auch hier Zeit nehmen kann. Kommen wir von diesen 2 Reise-Highlights zur Grundlage unserer Arbeit, quasi zur Brot- und Butterbildung, die alles begründet und trägt, was wir hier besprechen. Die Seminararbeit wird laufen wie das letzte Jahr. In Präsenz kommen wir wieder nach Bayern, in der Nähe von Regensburg, nach Stuttgart, Leipzig und Hamburg. Für 2027, so viel sei jetzt schon verraten, besuchen wir erstmalig auch Köln, um den Rheinländern und dem Westen der Republik etwas Wohlstandsbildung zu bringen. Korrespondierend zu den Präsenzseminaren findet das Live-Online-Seminar 6-mal in diesem Jahr statt. Ab dieser 2. Stufe der Ausbildung kann ja investiert werden von denen, für die das interessant ist. Und das ist wichtig für die im weiter entfernten Ausland, wie etwa Australien, die nicht mal auf die Schnelle ein Präsenzseminar besuchen können. Was gewiss den Inhalt dieser Seminare beeinflussen dürfte, ist eine Erweiterung, die ich in der Säulenstrategie plane. Worum geht's? Um einen Massenmarkt in der Säule 1 Infrastruktur. Dieser neuen Investitionsgelegenheit will ich die Nachteile des Massenmarktes nehmen, allein schon, indem ich sie herausnehme aus der EU. Und dann wird sie veredelt durch eine Konstruktion, die einem Mantel gleicht. Was auf dem Mantel draufsteht, hat dabei gar nichts zu tun mit dem, was der Mantel umhüllt. Und genau darin liegt der völlig legale Trick, der nur Vorteile mit sich bringt. Das verlangt dann etwas mehr Aufklärungsarbeit, ja, aber wer es versteht, der erkennt den Edelstein, den man damit seinem Portfolio beifügen kann. Wann wir das erstmalig nützen können, oha, oha, wer hätte das gedacht, hängt vom Verlauf der weltweiten Märkte ab, also auch von der Antwort auf einige der »Wie reagieren die Märkte?« Fragen. Und wenn die Märkte reagieren, wie ich es vermute, dann steigen wir ein. Ab dann wird dieser Säule 1 Bestandteil mein eigenes Portfolio ergänzen und viele weitere, fast unabhängig vom Investorenprofil, weil es ein ziemlich omnipotentes Instrument sein wird. Eine Einschränkung gibt es aber. Dieses neue Säule 1 Instrument wird kein Kurzläufer sein. Wenn Vermögensaufbau das Ziel ist und nicht nur Vermögenssicherung, dann sollte man 60 Jahre alt oder jünger sein, um etwas Zeit mitzubringen für die Entwicklung eines nötigen Momentums. Nicht vergessen, wir reden über Infrastruktur und die ist schon immer längerfristig angesetzt gewesen. Das waren die wichtigsten heute schon absehbaren Dinge, auf die ich mich durchweg freue in diesem Jahr. Ja, und diese Podcasts hier will ich auch weiterhin am 1. und 3. Samstag eines Monats anbieten können, aber vielleicht erlaube ich mir ab und zu eine Pause. Denn zu lange bei längerer Abwesenheit im Voraus zu produzieren, das geht einfach mit einem Verlust an Aktualität einher. Mir ist es sympathischer, wenn ich diese 20 bis 25 Minuten am besten in der Erscheinungswoche selbst produzieren kann. dann kann ich, wenn nötig, auch auf Dinge eingehen, die gerade durch die Gazetten geistern. Ergänzen und abschließen möchte ich diese Agenda noch mit einem Einblick in die Unternehmungen, die ich mir privat vorgenommen habe, also nicht explizit als Wohlstandsbildner. Doch was ist das schon? Denn alles, was ich erlebe, untersuche ich auch auf Wohlstandsbildnerpotenziale hin. Und was mir da in der Praxis nützlich und wertvoll erscheint, das packe ich dann sowieso in die Seminare. Also, Seminare, die ich nicht gebe, sondern besuche, habe ich in diesem Jahr mehr als sonst geplant. Warum? Erstens, weil so viel neues Wissen überall entsteht und zweitens, weil es so viele Spitzenreferenten gibt, die mir Gebiete zugänglich machen können, in denen ich es nie zum Experten bringen werde, weil mir entweder das Talent oder die Zeit dafür fehlt. Also wünsche ich mir für gutes Geld den tiefstmöglichen Einblick in ein Thema in knappster Form, um bestmöglich informiert zu sein und um den größtmöglichen Nutzen für meine tägliche Arbeit herauszuziehen. Inhaltlich geht es um drei große Blöcke. Der größte Block bestimmt wie immer alles, was mit Strategie, Führung und persönlicher Lebensweise zu tun hat. Diese Themen, das sind einfach Pflichtthemen und Kür zugleich. Sie bestimmen alles, was ich denke und damit auch alles, was ich sage und tue. Im zweiten Block geht es dann um die Physis, mein Dauerlieblingsthema Sport, oder nennen wir es besser, Stärkung des Körpers, damit alles, was der Schwerkraft unterworfen ist, leichter und belastbarer wird. Da gibt es spezielle Seminare für Körpergewichtstraining, die mich interessieren, durchgeführt in bester Marine-Manier von so richtig harten Jungs. Elemente aus solchen Seminaren haben schon alle meine Seminarteilnehmer kennengelernt, denn sie machen einen Riesenspaß, wenn wir die geistige Arbeit unterbrechen für einen Moment und danach ist der Kopf wieder frisch. Denn generell, da beißt der Investor keine Rendite ab. Solange wir auf diesem Planeten herumspringen, ist unser Körper die wichtigste Anlageklasse. Das ist das Core-Investment und wird es immer bleiben. Denn wenn dieses Investment keine Rendite bringt, um wenigstens die Inflation des Alterns auszugleichen oder am Ende sogar Verluste einfährt, dann verliert alles seinen Glanz. Und der dritte Block schließlich betrifft natürlich die technologische Speerspitze unserer Zeit. Ich besuche spezialisierte KI-Seminare. Und bei denen geht es dann um sowas wie die Programmierung eigener KI-Agenten. Jeden Tag entstehen damit so großartige Tools und Apps, so viele YouTube-Kanäle, kann ich gar nicht abonnieren, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Deshalb solche Seminare. Auf all das freue ich mich riesig. Ja, da werden natürlich auch eine Menge anstrengender Wochen dabei sein. Deshalb werden Pausen umso wichtiger. Wie gesagt, vielleicht auch mal die ein oder andere Pause in dieser Podcast-Reihe. Doch das Tolle für uns alle ist ja jetzt, gerade wenn es anstrengend werden könnte, die Macht ist mit uns im Einserjahr. Dann können wir wieder Dinge schaffen, die noch letztes Jahr unmöglich erschienen. Und wir können weiter in Gebiete vordringen, die nie ein Wohlstandsbildner zuvor gesehen hat. Und das ist doch ein so kraftvoller, genussvoll, positiver Abschluss. Verzichten wir deshalb auf ein Genusselement. Das kommt garantiert in der nächsten Ausgabe wieder. Tschüss, ade, auf Wiederhören. Einen tollen Start in dieses Jahr wünsche ich allen, die diesen Podcast lauschen. Mögen uns die nächsten 12 Monate nicht nur das bringen, was wir wollen, sondern vor allem das, was wir brauchen. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.